SWR 2 Lesenswert Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuen Romanen aus den Herbstprogrammen der Verlage und mit Musik der Gruppe International Music.
An den Tischen dieser Restaurants hab ich mir Fische bestellt. Hummer war mir nicht genug. Was übrig bleibt, schenke ich den Reichen. Oh Mann, da hab ich mir was eingebrockt. Ich befand mich am Ufer.
Seltsame Klänge einer neuen Gruppe namens International Music und der Bandname ist schon ein Witz, denn die Musiker kommen aus Essen und eine gehörige Portion Ruhrpott-Melancholie schwingt auch mit bei den Liedern und ich sage hier mal bewusst nicht Songs. Die schrägen und ironischen Zeilen werden nämlich auf Deutsch gesungen. Die besten Jahre heißt das erste Album, das sich wiederum nach Jesus and the Mary Chain und Velvet Underground anhört. Aber auch wer all diese popmusikalischen Referenzen nicht so gut kennt, darf sich wundern über diese lakonischen Deutschrocker von International Music, die virtuos mit Peinlichkeiten zu spielen wissen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich abends Rosen gieße, heißt es da. Und mit solchen Sätzen beweist das Trio die Anschlussfähigkeit an die neue deutsche Literatur, die wir heute in SWR 2 Lesenswert Magazin vorstellen. Um das peinliche Vorstadtleben geht es nämlich im gerade veröffentlichten Roman von Helene Hegemann mit dem Titel Bungalow. Von Zusammenhängen, die nicht auf den ersten Blick erkennbar sind, erzählt Gianna Molinari in ihrem Debütroman »Hier ist noch alles möglich«. Eine Familien- und Inselgeschichte im Rückwärtslauf präsentiert Inga Maria Malke mit ihrem anspruchsvollen Werk Archipel. Und diese ersten drei Romane der Sendung stehen allesamt auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Außerdem stellen wir vor, Michael Klebergs Versuch in Der Idiot des 21. Jahrhunderts den westöstlichen Divan wiederzubeleben. Und Verena Rosbachers neues Prosawerk Ich war Diener im Hause Hobbs, das von einem Butlerleben mit Diplom und von den Kaputtheiten der Bourgeoisie berichtet. Und damit wären wir wieder bei der düsterbösen Antibürgermusik von International Music.
Das Restaurant war wunderschön gelegen, aber wunderschön war mir nicht genug. Mama, warum bekomme ich es immer so?
Helene Hegemann hat gerade mal mit Mitte 20 vielleicht mehr erreicht als mancher Schriftsteller in einem ganzen Leben. Neben mehreren Filmen, für die sie Regie führte und Preise erhielt, wurde sie vor allem schon als 17-jährige Jugendliche bekannt, nämlich für ihren wilden literarischen Coming-of-Age-Roman Axolotl Roadkill. Der wurde erst vom Feuilleton gehypt, dann wegen seitenlanger Plagiate gegeißelt. Im nachfolgenden Buch Jage zwei Tiger blieb sie dem Thema Wohlstandsverwahrlosung treu und schuf ein wildes Delirium aus Jugendsprache und Hipster-Kulturmilieu-Sprech. Eine Mischung aus Drogen, Sex und permanenter existenzieller Abgrundstimmung. Was die Sprache und die Erzählexzesse anbelangt, hat sich die Autorin in ihrem neuen Roman Bungalow etwas zurückgenommen. Vielleicht auch ein Grund, warum das Buch, das vom sozialen Auf- bzw. Ausstieg eines jungen Mädchens handelt, nun auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis steht. Pascal Fischer stellt den eigenwilligen Roman im Gespräch mit der Autorin vor.
Das klingt zunächst nach einer für Helene Hegemann eher untypischen Erzähldistanz, geht die Autorin doch in ihren Texten ohne Umschweife ins Geschehen. Charlie, eine junge Frau, erinnert sich an ihre ersten Lebensjahre in einer Siedlung von Mietskasernen mit Unterschichtsbewohnern. Doch die Autorin tastet sich natürlich nicht zart an ihre Hauptfigur heran, sondern zeigt uns schnell, hart und brutal ein junges Mädchen am Abgrund. Migrationshintergrund. Die Eltern früh geschieden, die Mutter schizophren, ihre Psychosen scheinen mal von der Krankheit, mal durch die Alkoholsucht hervorgerufen. Charlie bleibt dann nur die Scham der ständig ängstlichen Co-Abhängigen. Die Mutter zur eigenen Sicherheit ins Zimmer sperren, die Situation vor den Nachbarn verschleiern, in der Schule erkennen müssen, dass sie als Assi abgestempelt wird. Charlies Ungewissheit mündet bald in suggestiv beschriebene Albträume von Schwimmbecken voller Schlangen, in die Angst vor gleich mehreren Weltkriegen. Das seien mehr als Teenager-Ängste, das sei die Tyrannei der Ungewissheit, der wir alle ausgesetzt seien, sagt Helene Hegemann. Als wolle sie die Emblematik hier unterstreichen, sind einige Eckdaten vage gehalten. Wir wissen nur, dass die Handlung in etwa nach der Jahrtausendwende in einer Großstadt spielt.
Ich glaube, was das Brutalste ist, das sind nicht die äußeren Umstände, sondern dass da jede Art von Grundvertrauen, was das Kind, um das es geht, entwickeln könnte, im Keim erstickt wird. Jeder Tag beginnt und sie weiß nicht, ob das ein guter Tag wird oder ein schlechter oder ob eine Katastrophe passiert oder nicht. Und dieses Ausgeliefertsein, darum geht es, glaube ich, in erster Linie, ja. Hat auf jeden Fall was mit so einem kriegsbedingten Ausnahmezustand zu tun, aber steckt wahrscheinlich schon die Grundstimmung drin des kompletten Romans.
Nichtsdestotrotz ist es grandios, wie Hegemann in den Kopf der Teenagerin schlüpft, wie sich fremdwortlastige Erwachsenensprache mit Jugendslang mixt, wenn Charlie sich erinnert. Wie ein mausgraues Mädchen mit Jungskörper zur Frau reift und plötzlich mit ihrer heimlichen Jugendliebe Pornos schaut. Wie sie erkennt, dass alles Soziale zum guten Teil aus Heuchelei und Fake besteht. Und schließlich nimmt Charlies Leben eine Wendung. Mitten in der Siedlung sind Luxusbungalows architektonischer Exklusivität gebaut. Und Charlie trifft auf ein faszinierendes, dekadentes Schauspieler-Ehepaar. Georg und Maria, beide den Drogen und dem Alkohol nicht gerade abgeneigt. Erst stalkt Charlie die beiden, verliebt sich dann in sie, in ihren Glamour, in ihre Kreativität und Weltläufigkeit und wird schließlich einen immer intimeren Kontakt mit ihnen haben. Schauspielerei, Kunst und Sucht überwinden die sozialen Barrieren. Tief unten funkelt hier eine sehnsuchtsvolle, wenngleich morbide Romantik.
Das ist natürlich ein ganz interessanter Rahmen, also diese Art von Viertel, wo Leute aus unterschiedlichen Schichten so eng nebeneinander koexistieren. Und also, wozu ich das auch unbedingt brauchte, war natürlich auch, um dann einen Vergleich zu ziehen zwischen einer elitären Verzweiflung und einer Assi-Verzweiflung. Also, oder fast sowas, also Assi-Alkoholismus und Schickeria-Alkoholismus. Vielleicht sowas. Also, dafür war das einfach nötig.
Das alles hätte für ein intensives Kammerspiel schon gereicht. Aber Helene Hegemann pflanzt schier jeder Figur via Backstory apokalyptische Extreme ein. Georg etwa hat im Zivildienst beobachtet, wie sich eine Patientin aus dem Fenster stürzt und vom Balkongitter zerteilt wird. Insgesamt ist das blutige Hintergrundrauschen im Viertel von der Vordergrundhandlung kaum zu trennen. Es beginnt sogar eine Selbstmordserie, zum Teil mit extravaganten Entleibungstaktiken. Sogar die Tiere werden nicht von Neurosen und Sadismus verschont. Da ist ein Hund so neurotisch, dass er sich in Tierkadavern wälzt und alte Ehepaare anrempelt.
Du kannst ja wirklich die Straße entlang laufen und zwangsläufig wird man da dem einen oder anderen Tierkadaver begegnen und manche Leute sehen es halt und es macht was mit ihnen und manche Leute wiederum nicht. Aber das ist, glaube ich, alles dann doch normale Härte. Ich glaube, die Selbstmordrate der 40- bis 60-Jährigen ist in den letzten Jahren tatsächlich massiv gestiegen. Das heißt also, dass das nicht unbedingt ausgedachte Provokationen oder Krassheiten sind, sondern das resultiert aus einer Grundstimmung, die ich wahrnehme und dann fiktiv zu verdichten versuche oder so, ja.
Ein knallhart kalkulierter, permanenter Nervenzusammenbruch beim Leser. Was der Plot im Großen erzählt, dass Entferntes sich nahe kommt, das spiegelt sich sprachlich auf der Satzebene wider. Die extremsten Gegensätze sind hier nonchalant verbunden. Von Maria etwa heißt es einmal, sie hätte Kulturtheoretikerin sein können oder Chefin eines internationalen Drogenringes.
Das ist das Nebeneinanderstellen der Gegensätze. Also Sachen nebeneinander denken, die nicht zusammenpassen und dadurch irgendwie dann entweder zu einer Synthese gelangen oder nicht, aus deren Gedanke hervorgeht, der über das, was man sonst so zu denken genötigt wird, hinausgeht oder so. Ja. Aber ich finde, so ein Mafia-Boss und eine Kulturtheoretikerin kann schon unter Umständen was miteinander zu tun haben. Das, was es miteinander zu tun hat, rauszufinden, was das ist, macht vielleicht Spaß, ein paar Leuten, die es lesen, ja.
Oft bleiben die Widersprüche auch rätselhaft und unheimlich. Wie beim Großvater von Georg, der leere Joghurtbecher sammelt und im Garten vergräbt. Es ist eben das Programm, das Leben als schreiende Verwirrung zu schildern, mit bombastischen, skurrilen Vergleichen und Aufzählungen. Mag sein, dass Helene Hegemann den Kulturmilieusprech und das Distinktionsgehabe der Figuren im Vergleich zu den früheren Büchern reduziert hat. Der Sound ist immer noch eigen genug, etwas ganz anderes zu sein als manch brave, gebändigte Literatur hierzulande.
Würde ich was Gebändigtes veröffentlichen wollen, dann müsste ich gar nicht damit anfangen, das zu schreiben, weil es macht sowieso keinen großen Sinn, ein Buch zu schreiben. Darauf muss man sich jetzt auch mal einigen. Das ist ja an sich ein sehr unverhältnismäßiger Vorgang. Aber wenn man das tut, dann möglichst, um was Neues in die Welt zu setzen, eine neue Sichtweise und nicht nur ein Versuch einer Person so zu tun, als sei man ein Schriftsteller, der alles korrekt macht oder so.
Mag Charlie schlussendlich auch aus der Siedlung und dem Milieu herauskommen, mag das Ende also, sagen wir einmal, gut sein. Egal. Mag mancher, der eine brave Sozialreportage im Seite-3-Stil der Zeitungen erwartet, erschlagen sein. Geschenkt. Man sollte diesen intensiven Roman nicht auf den Plot hinlesen, sondern als Rausch-Albtraum-Bewusstseinszustand. Ein Erlebnis ist er ganz sicher.
Pascal Fischer über Helene Hegemanns Roman Bungalow, der im Hansa Berlin Verlag erschienen und der für uns das SWR2 Buch der Woche ist.
In den Hotels, da gibt es Zimmer, die belege ich from time to time, um mich zu regenerieren. Den Zimmerservice ruf ich heute nicht. Ich weiß ja, die kommen sowieso. Und wenn die kommen, dann bin ich vorbereitet, sitze an der Bar. Ich war schon einmal hier, ich bin nicht zum ersten Mal da. Und die Zimmer waren wunderschön gelegen, aber wunderschön war mir nicht. So wie ich es bestellt hab, wie ich es bestellt.
Als Gianna Molinari im vergangenen Jahr beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt einen Auszug aus ihrem Debütroman »Hier ist noch alles möglich« vortrug und den Dreisat-Preis gewann, waren nicht wenige Kritikerinnen und Kritiker erstaunt und fragten sich, ob dieser seltsam spröde und zugleich so anspruchsvolle Stil der Autorin, der mit vielen medialen Meta-Ebenen zu spielen weiß, auch in einem längeren Prosatext funktioniert. Jetzt ist der Roman herausgekommen und siehe da, die 1988 in Basel geborene Autorin überzeugt auch die aktuellen Juroren des Deutschen Buchpreises. Hier ist noch alles möglich, steht auf der Longlist. Maya Fiedler stellt das Buch der frisch gekürten Robert-Walser-Preisträgerin vor und hat mit der Autorin auch über ihre visuelle Poetik gesprochen.
Eine alte Verpackungsfabrik, eine Nachtwächterin und ein Wolf. Was bitte hat das mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun, könnte man sich fragen und wird erstaunt sein, wie viel in Gianna Molinaris Roman »Hier ist noch alles möglich«. Die 30-jährige Gianna Molinari konstruiert in ihrem Debütroman eine kleine Parallelwelt aus Fremdkörpern, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen wollen. Da ist eine junge Frau, die Erzählerin. Ohne dass der Leser erfährt, warum, kappt sie alle Verbindungen zu ihrem alten Leben in einer Stadt südlich der Fabrik, löst ihr Konto auf, kündigt ihren Mietvertrag, bricht alle Kontakte ab, um in einer Fabrik als Nachtwächterin anzufangen. Sie betritt die Geschichte ohne biografischen Rucksack, kommt als unbeschriebenes Blatt an einen Ort ohne Zukunft. Denn es ist klar, die Fabrik, die Verpackungen herstellt, wird bald schließen müssen. Trotzdem zieht die junge Frau auf das Fabrikgelände.
Ich zweifle daran, dass die Sicherheit, in der ich lebe, der Realität entspricht. Ich sehne mich nach Unsicherheit, nach mehr Echtheit vielleicht, nach Wirklichkeit. Ich möchte unterscheiden können, was wichtig ist und was nicht. Ich möchte Teil einer Geschichte sein oder vieler Geschichten zugleich.
So wird die junge Frau Teil dieser kleinen Fabrik Lebenswirklichkeit. Sie, der alle Lebenswege und Möglichkeiten offen stehen, entscheidet sich bewusst für diesen auf den ersten Blick Ort ohne Zukunft. Ein Ort, der uns fremd und weit weg erscheint, der uns aber doch so viel über unseren aktuellen Umgang mit Grenzen verrät und subtil in Frage stellt. 6 Jahre hat Gianna Molinari an dem Stoff geschrieben. Der Titel verheißt etwas anderes, als diese Ausgangssituation in der Fabrik anklingen lässt. Hier ist noch alles möglich. Gianna Molinari.
Ich glaube, es war wirklich die Faszination dieses noch unbeschriebenen Raums, in dem, wie der Titel auch sagt, zu Beginn noch alles möglich war. Das hat sich natürlich in diesen 6 Jahren dann sehr stark verändert. Es ging dann ziemlich schnell und es war nicht mehr alles möglich im Schreibprozess natürlich, weil sich Dinge immer mehr definieren auch. Aber vielleicht einfach auch die Grundfrage oder die Ausgangsfrage, wo wollen wir denn eigentlich leben und wo können wir leben und wie richten wir uns Orte ein, Umgebungen und definieren wir die selber oder werden wir von außen definiert? Dieses Thema schwingt durch den ganzen Roman mit.
Und noch etwas schwingt durch den Roman, die Symbolik des Wolfes. Denn auch deshalb hat die junge Frau den Job als Nachtwächterin bekommen. Der Chef will, dass sie einen auf dem Gelände herumstromernden Wolf fängt. Wer aber möchte heute etwas von einem Wolf lesen? Das Tier, das kulturgeschichtlich von Bedeutung überfrachtet ist, von Ovid über Hobbes, die Gebrüder Grimm, Hesse. Der Wolf steht für Natur, das Triebhafte. Das ist, was wir ihm zuschreiben. Jedem Wolf, jedem Fremden. Und genau das stellt Gianna Molinari gekonnt in Frage. Gesichtet hat den Wolf bislang nur der Koch. Und trotzdem das Gefühl von Bedrohung vor dem Unbekannten.
Der Wolf wird nicht gefürchtet, weil er in Containern wühlt und fressen will, sondern weil er eine Grenze überschritten hat. Er hat sein Umfeld verlassen und die Fabrik betreten. Das scheint Grund genug.
All das, was der jungen Nachtwächterin an Identität fehlt, bringt der Wolf von vornherein mit. Sein Wesen, seine Gefährlichkeit wird ihm ganz automatisch von den Mitarbeitern der Fabrik zugeschrieben. Und so kommt es zu der absurden Situation, dass die Nachtwächterin stundenlang Überwachungskameras nach Spuren absucht, schließlich eine Grube aushebt und der Chef Tellerfallen auslegt. Doch diese Routine wird von einem weiteren Fremdkörper gestört. Die Nachtwächterin erfährt davon, dass nicht weit von der Fabrik ein Mann vom Himmel gefallen sein soll. Dieser Mann ist im Jahr 2010 tatsächlich vom Himmel gefallen. Ein Mann aus Afrika hatte im Fahrwerk eines Flugzeugs versteckt, versucht, in die Schweiz einzureisen, ist im Schacht erfroren und während des Landeanflugs bereits tot aus dem Schacht gefallen. Der Journalist Christoph Keller hat seine Geschichte im Detail recherchiert.
Dieser Fluchtweg, den ich unglaublich krass finde, also ein Mensch, der sich dafür entscheidet, diesen Weg zu gehen, was hat der für eine Geschichte erlebt? Und dann natürlich auch das, was folgt. Also dieser Mensch fällt vom Himmel, fällt in ein Land, wird dort gefunden, bleibt unbekannt, wird nie eine Geschichte in diesem Sinne bekommen und Christoph Keller versucht dann, diese Geschichte sozusagen zu finden.
Das versucht Gianna Molinari in gewisser Weise auch, indem sie mit ihrem Roman Fragen aufwirft. Dieser Mann hat kein Gesicht, keinen Namen, er bleibt unbekannt. Was hat Literatur in diesem Fall für Möglichkeiten?
Auf dem Friedhof gehe ich die Grabreihen entlang, gehe Sterbedaten und Lebensjahre ab. Die Lebensjahre sind als Strich zwischen Geburtsdatum und Sterbedatum zusammengefasst. Ein Strich für ein ganzes Leben. Egal, ob es aufregend, aufreibend, traurig, verzweifelt, langweilig oder gefährlich war. Egal, ob es 18 oder 81 Jahre dauerte, der Strich ist immer gleich. Am Ende einer Reihe finde ich sein Grab. Auf der grünen Tafel fehlt das Geburtsdatum. Es fehlt auch der Strich.
Wäre das Buch eine Wohnung, so wäre sie sehr klein, sprachlich aufgeräumt, nüchtern, keine Fenster, nach außen abgeschlossen. Nur durch das Schlüsselloch dringt die echte Welt per Lichtstrahl nach innen. Immer dann, wenn die Nachtwächterin gedanklich spazieren geht, sich an kleinen Dingen auf einmal ihre gesamte fast kindliche Imaginationskraft entlädt, die dann unsanft im Hier und Jetzt endet. Als sie Tauben beobachtet zum Beispiel.
Ich dachte an die Flöhe und Milben in ihrem Gefieder und daran, dass ich die Flöhe einsammeln und in kleinen Gläsern halten und füttern könnte, dass ich kleine Wagen bauen und die Flöhe vor die Wagen spannen könnte, und sie würden die Wagen ziehen. Für das menschliche Auge würden sie kaum zu sehen sein, und die Wagen würden sich wie von selbst über die Tischplatte bewegen. Wie viele Flöhe braucht es, um ein Flugzeug zu ziehen?
Sie rechnet es aus. Ein Floh kann das 20.000-fache seines Körpergewichts ziehen. 3.137.334 Flöhe braucht es, um eine leere Boeing 737 zu ziehen. Dazu die kleine Skizze eines Wagens. Gianna Molinari fügt in ihren Text bewusst unterschiedliches Fremdmaterial ein. Neben Skizzen gibt es schwarz-weiße Fotografien von Christoph Oesch, wie auch Zeitungsartikel in anderem Schriftformat. Für Gianna Molinari die Möglichkeit, sich dem Stoff von unterschiedlichen medialen Seiten zu nähern.
Es geht in diesem Text auch für mich viel darum, wer aus welcher Perspektive schaut, wer was sieht, wer was eben gerade nicht gesehen hat oder vermeintlich falsch gesehen hat. Diese mehreren Perspektiven sind für mich inhaltlich sehr wichtig und formal in diesem Fall auch mit diesem Fremdmaterial, dass auch immer die Frage gestellt wird, wer schaut jetzt gerade und von wo aus wird geschaut. Und ein Foto oder eine Skizze erzählt natürlich noch einmal anders über die Dinge, als der Text das tut.
Wer hat die Macht? Wer definiert unsere Grenzen? Das sind die Fragen, die Gianna Molinaris Debütroman »Hier ist noch alles möglich« durchziehen. Irgendwie hat sie es geschafft, die Fremdkörper Fabrik, Wolf, Nachtwächterin und den Mann, der vom Himmel fiel, in dieser Geschichte zusammenzubringen. Und dabei gleichzeitig hochpolitische Fragen aufzuwerfen. Ganz schnörkellos. Eine echte Leistung.
Maya Fiedler über den Roman »Hier ist noch alles möglich« der Schweizerin Gianna Molinari, der im Aufbau Verlag herausgekommen ist.
Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich abends Rosen gieße. Mein neues Mädchen fragt mich dreimal am Tag, was ich nicht an dir mag und was ich an dir mag. Kennst du den Trick? Kennst du den Trick? Kennst du den Trick?
Inga Maria Mahlke studierte Rechtswissenschaften und arbeitete eine Zeit lang am Lehrstuhl für Kriminologie an der FU Berlin. Dann entschied sie, Schriftstellerin zu werden, und der Erfolg gab ihr recht. Mahlke gewann 2009 den Berliner Nachwuchswettbewerb Open Mic, las erfolgreich beim Klagenfurter Bachmann Wettlesen, veröffentlichte mit Silberfischchen einen Debütroman, der sogleich ausgezeichnet wurde. Es folgten dann weitere Bücher und mit ihrem letzten Roman Wie ihr wollt eine Platzierung auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Auf der diesjährigen Longlist ist Mahlkes neuer Roman Archipel schon mal gelandet. Und ich freue mich nun, mit meiner Kollegin Ursula Merz über das gut 430 Seiten starke Werk zu sprechen. Guten Tag, Frau Merz.
Guten Tag.
Frau Merz, der Roman bietet nicht nur ein umfangreiches Glossar von verwendeten spanischen Wörtern und Redewendungen, sondern auch eine detaillierte Übersicht der, so steht es in meinem Leseexemplar geschrieben, handelnden Personen.
Ja.
Bitte stellen Sie uns doch mal kurz die Hauptfiguren und deren großen Familien vor.
Nicht ganz einfach, denn es gibt derer einige Figuren. Wenn ich 2, 3 Informationen vorausschicken darf. Dieser Roman spielt auf Teneriffa. Es ist aber kein üblicher Kanarenroman, also nicht aus der Perspektive von Urlaubern, sondern aus der Binnensicht der kanarischen Gesellschaft und der historischen Ereignisse des gesamten 20. Jahrhunderts. Der Stoff umfasst die Zeit von 1919 bis 2015 oder, darüber werden wir sicherlich sprechen und streiten, 2015 bis 1919. Im Grunde ist es ein klassischer Familienroman, Geschichtsroman, der durch 5 Generationen führt. All diese 5 Generationen haben ihren Wohnsitz in der übrigens wunderschönen Stadt Laguna auf Teneriffa, die steht unter Weltkulturerbe. So, jetzt fangen wir mal an mit den Personen. Ja, ich mogel mich nicht drumherum.
Nein, um Gottes Willen, ich habe ja auch davon.
Ich steige mal mit Anna und Philippe ein, denn mit denen steigt auch der Roman ein. Die sind in den 60er Jahren geboren. Die haben sich in Madrid an der Uni kennengelernt. Er wird Professor in La Laguna, zurück auf Teneriffa. Sie geht in die Tourismusbranche, macht Karriere in der Regionalpolitik. Sie haben eine Tochter, die heißt Rosa. Die macht, was ich wirklich toll finde, obwohl es ganz banal klingt, irgendwas mit Kunst. Ja, die ist 20 Jahre alt.
Na, vor allem kommt sie zurück nach Teneriffa.
Alle kommen zurück nach Teneriffa. So, die beiden, Anna und Felipe, sind eigentlich das Bindeglied zweier Familienstammbäume, die auf Teneriffa sind. Das eine ist die Familie eben von Philippe. Der Vater und sein Großvater waren hochrangige Militärs. Die Mutter heißt Francisca, eine etwas sensible Frau, der Vater Elisio. Anders bei der Familie von Anna. Sie kommt, und jetzt reden wir aber schon vom späten 19., frühen 20. Jahrhundert, aus einer Apotheker- und Arztfamilie. Ihr Vater heißt Julio, er ist 1919 geboren und arbeitet in der Zeit, in der wir ihn zu Beginn des Textes kennenlernen, als Pförtner eines Seniorenheimes. Also wir haben diese beiden sozusagen Familien, die gehen durch 5 Generationen. Das wird erzählt. Dann haben wir aber eine dritte Familie, und das ist schon irgendwie sehr wichtig auch für den Roman, nämlich das sind im Grunde die Unterprivilegierten, nämlich Mutter und Töchter, die als Haushaltshilfen bei diesen bürgerlichen Familien arbeiten.
Das und die das über die Generationen hin weiterhin tun.
Ganz genau. Das sind Mercedes und Eulalia, das sind die Töchter von Marquis Ruiz. Ich hoffe, ich spreche alles richtig aus. Ich bin nicht so richtig gut im Spanischen.
Also ich hätte das jetzt auch so gesagt.
Ja. Ich will es jetzt nicht weiter ausweiten, aber man ahnt, wir haben es hier mit einem großen Familienensemble zu tun auf Teneriffa.
Und Sie haben auch schon angedeutet, der Roman führt von Kapitel zu Kapitel rückwärts durch die Epochen.
Jetzt wird es spannend.
2015 landen wir dann am Ende des Romans im Jahre 1919. Dieses kapitelweise Rückwärtserzählen bei gleichzeitigem Vorwärtserzählen und ständigen Perspektivwechsel innerhalb der Kapitel bedeutet ja eine große literarische Herausforderung. Ich falle mal direkt mit der Tür ins Haus. Ist dieses Konzept aufgegangen?
Ich beantworte Ihre Frage gleich. Nur damit, es ist nicht so leicht zu verstehen, um etwas noch dem Hörer klarzumachen. Es handelt sich nicht um die übliche Rückblende, die man aus Romanen kennt. Es ist nicht so, dass sozusagen der Roman 2015 anfängt, dann macht er einen Sprung nach hinten, sagen wir ins Jahr 1960, und erzählt sich dann von 1960 wieder vor nach 1970, 1980, 2015. Nein, es ist tatsächlich so, dass er gegen die Zeit erzählt. Beispielsweise der Putschversuch, Teile des spanischen Militärs 1981, findet im Roman vor Francos Putsch 1936 statt. Und dieser Putsch wiederum vor der Konferenz der Surrealisten auf Teneriffa 1935. Das heißt, und das ist das Schwierige für den Leser, ganz sicherlich auch für die Autorin, ich finde es eine Spur zu kompliziert. Ja, es verlangt dem Leser sehr viel ab, nach vorne zu lesen, aber beständig nach hinten zu denken.
Und zu blättern.
Ja, zu blättern. Es ist ja nicht nur so, dass gegen die Zeit erzählt wird, sondern, also erzählen ist ja auch, wie soll ich sagen, eine Denkform. Ja, und unser Gehirn funktioniert nach vorne in der Zeit. Und das wird sozusagen gegen den Strich gebürstet. Das heißt zum Beispiel, den Felipe, den lernen wir kennen am Anfang im Roman. Da ist er ein bisschen runtergekommener Pensionist. Bechert gerne und so weiter. 100 Seiten später lernen wir ihn als Professor kennen und noch mal 100 Seiten als kleinen Jungen, der sich wundert, was mit seinem Vater, ein General, im Jahr 1981 im Februar los ist. Da ist der Putschversuch. Das verlangt dem Leser sehr viel ab.
Zumal, und jetzt möchte ich da einhaken, ja, es gibt sehr viele Themen in diesem Roman.
Wahnsinnig.
Es geht um,
aber alles spannend, oder?
Das würde ich auch so sagen. Wir befinden uns ja in einem Archipel und so heißt der Roman ja auch. Und vielleicht sind diese Themen auch wie so kleine Inselgruppen. Also wir haben die Inselgruppe politische Korruption. Wir haben das Thema Altenpflege. Wir haben den spanischen Faschismus bzw. den Kolonialismus. Und wir haben dieses große Thema, das alles überwölbt. Das haben Sie gerade eben auch schon gesagt, die Zeit, die wir anders erzählt bekommen und gleichzeitig eben auch eine Vorstellung von Zeit bekommen, die, wer jemals auf den Kanarischen Inseln war, eben auch miterlebt hat, da laufen die Uhren tatsächlich ein bisschen anders, ein bisschen langsamer. Und all das wird erzählt in dieser sehr gewagten Konstruktion. Und ich habe mich zeitweilig auch gefragt, ob der Text nicht überfrachtet ist.
Nee, das finde ich nicht. Ich glaube, dass ein solches Epos schon diesen Stoff halten kann. Aber ich glaube, der Eindruck der Überfrachtung ergibt sich durch dieses verwegene Experiment des Rückwärtserzählens. Dadurch wirkt manches so seltsam angegliedert. Ja? Dadurch ist der Stoff von sich aus nicht ganz und gar organisch. Sondern er ist ja irgendwie quasi antiorganisch. Also nehmen wir mal nur, Sie haben einige Themenkomplexe übrigens gar nicht erwähnt, zum Beispiel Tourismus und Wirtschaft.
Das kommt noch hinzu.
Ja, kommt noch hinzu.
Ja.
Man muss aber eines jetzt sagen, Inga-Maria Marke kennt sich blendend aus. Ja, also in der Wirtschaftsgeschichte, Politikgeschichte, da ist hervorragend recherchiert, dieser Roman.
Sie kennt sich fast ein bisschen zu gut aus.
Manchmal,
viel wird erklärt, ja. Das ist ein bisschen auch ein Problem für den Erzählfluss.
Muss sie aber, entschuldigen.
Sonst würde man gar nicht verstehen, ja.
Ja, nur als ein Beispiel. Sie erzählt zurück zu den Anfängen des Tourismus. Ja. Würde sie mit der Zeit erzählen, dann würde irgendwann im späten 19. Jahrhundert ein Engländer auftauchen, der so eine Investitionsidee hat und so weiter. Und es würde sich dann daraus sozusagen der heutige Massentourismus entwickeln, mit seinen Intrigen und so weiter. Ja. Und daneben würden diese Familiengeschichten fließen und so. Ich glaube gar nicht, dass es zu viel Stoff wäre. Also ich meine, wir haben es hier auch mit über 400 Seiten zu tun, da passt schon einiges rein. Aber sie muss eben vieles gezwungenermaßen auch redundant erzählen, weil sie es ja nicht in der Entwicklung erzählt, in der zeitlich natürlichen Entwicklung. Und dadurch kommt manches immer wieder vor oder wird zumindest immer wieder erwähnt. Und diese Lektüre hat mich schon in Hab-Acht-Stellung versetzt, damit ich alles überhaupt mitbekam. Ja?
Ja, das ist ja vollkommen klar, weil es gibt am Anfang eben wie blinde Flecken, die sich erst erklären, wenn man dann die Vergangenheit erzählt bekommt. Vielleicht beschäftigen wir uns auch noch mit der Sprache. In welchem Tonfall ist denn diese kompliziert strukturierte Geschichte erzählt?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, eine elliptische Sprache. Also es gibt sehr viele Sätze, das muss man mögen, die zum Beispiel kein Verb haben oder die hinter einem Punkt beginnen, wo man eher ein Komma vermuten. Also eine sehr schnell geschnittene, sehr moderne Sprache, so würde ich sie bezeichnen. Aber sie hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also sprachlich habe ich da keine großen Einwände. Sie offensichtlich schon.
Überhaupt nicht. Was die Sprache angeht, das fand ich ein starkes Moment.
Ja.
Ich dachte,
auch sehr anschaulich. Ne?
Absolut anschaulich. Ja. Und vielleicht zitiere ich mal ein Beispiel. Da geht es um jene Haushaltshilfe Merke. Und da heißt es in dem Roman, Beine eingeschlafen, pinkeln muss sie auch und der Besen trifft ihre Oberschenkel, aber Merke schert das nicht. Hier sieht man es, wie lakonisch, wie knapp die Sprache gehalten ist. Und ich glaube, das passt ganz gut zu der insgesamt gewagten Konstruktion. Vielleicht abschließend, wie fällt denn Ihr Gesamturteil aus?
Es tut mir leid, ich muss es sagen, zwiespältig. Ich kann weder sagen, dass ich diesen Roman absolut gelungen finde, noch kann ich sagen, dass ich ihn misslungen finde. Er ist dazwischen für mich, für mein Urteil. Ich verstehe den ästhetischen Grund, aus dem Malke sich für diese antichronologische Konstruktion entschieden hat. Sie will der Gattung des Geschichts- und Familienepos das Süffige nehmen, also das Downton Abbey-mäßige sozusagen. Aber ich glaube schon, dass sie damit auch den Stoff nicht überfordert, sondern ihn unterfordert, dass sie dem wirklich tollen, spannenden Stoff, und das ist es ja, die Geschichte Europas im 20. Jahrhundert von der äußersten Peripherie aus zu erzählen. Ich weiß gar nicht, wer das vor Malke je gemacht hat als Schriftsteller. Ich glaube niemand. Also ein fantastischer Stoff. Ich glaube, dass sie dem doch ein bisschen den Saft und die Kraft nimmt, indem sie auch ihren Roman, und das merkt man, glaube ich, unserem Gespräch an, immer auf diese Frage zulaufen lässt: Ist das Experiment gelungen, ja oder nein? Und dadurch überwiegt das rein Poetologische, also das rein Konstruktive, ein bisschen das Inhaltliche. Und da bin ich kein Fan davon.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, mir ist aufgefallen, dass bei der Vielzahl der Personen eben auch ein Problem entsteht, dass ich irgendwann durcheinander gekommen bin und dann nochmal im Glossar nachgeschaut habe, ja. Ach ja, das war die und die Person. Das heißt, ich gehe mit den Figuren nicht mehr mit. Ich verstehe allerdings auch, Sie haben es gesagt, den poetologischen Ansatz, dem Roman das Downton Abbey-mäßige zu nehmen. Und ich glaube, das ist doch immerhin schon ein ehrenwerter Versuch. Ursula Merz war das über den Roman Archipel von Inga Maria Malke, der im Rowohlt Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Ach, wie gut, dass niemand weiß.
Ach, wie gut, dass niemand weiß.
Dass ich abends Rosen gieße.
Dass ich abends Rosen gieße.
Mein neues Mädchen fragt mich dreimal am Tag.
Mein neues Mädchen fragt mich dreimal am Tag.
Dass ich nicht an ihr mag.
Der 1959 in Stuttgart geborene Schriftsteller Michael Kleeberg hat bislang ein sehr umfangreiches Werk vorgelegt. Nicht nur Romane, sondern auch Essays und literarische Stadterkundungen, etwa über Mainz, wo er Stadtschreiber war. Kleeberg gilt ferner als profilierter Übersetzer, zum Beispiel aus dem Französischen. Marcel Proust hat er ins Deutsche übertragen, aber auch Virginie Despentes, als die Subutex-Autorin noch kaum bekannt war. Von Klebergs eigenen belletristischen Werken ist vor allem Karlmann in Erinnerung geblieben und die sehr eindringlichen Beschreibungen, wie der gleichnamige Held, auf dem Sofa sitzend, mit dem damals noch sehr jungen Tennisspieler Boris Becker mitfiebert, als der zum ersten Mal das Turnier in Wimbledon gewann. Kleeberg, der viele Preise für sein Werk erhielt, darunter den Anna-Segers-Preis und den Hölderlin-Preis der Stadt Homburg, hat oft über die eigenen Ansprüche an seine Literatur, über seine Poetologie Auskunft gegeben. So geht es ihm neben der erzählerischen Avanciertheit immer auch um die Darstellung moralischer und gesellschaftlicher Problemlagen. Das merkt man auch sehr deutlich im neuen Werk, das den Titel »Der Idiot des 21. Jahrhunderts« trägt und das nun von Frank Hertwig vorgestellt wird.
Erwache, Marianne! So beginnt Michael Klebergs neuer Roman »Der Idiot des 21. Jahrhunderts«. Er beginnt, nein, er hebt an. Marianne kennen wir aus der Literaturgeschichte. Es handelt sich um Marianne von Willemer. Die Bankiersgattin war für kurze Zeit Goethes Angebetete. Sie schuf den spannungsgeladenen Untergrund von Goethes Gedichtsammlung »Der westöstliche Divan«. Ja, steuerte sogar Verse bei. Die Aufforderung »Erwache« kennen wir aus Goethes Gedicht »Erwache, Friederike«. Und Goethe tritt wiederum auf als erster Erzähler im neuen Klebergbuch, das die Genrebezeichnung Divan trägt. Ein Divan ist eine lockere Sammlung poetischer Texte und die berühmteste, nach Goethe, die des persischen Dichters Hafiz aus dem späten Mittelalter. Der Buchtitel »Der Idiot des 21. Jahrhunderts« ist ebenfalls ein offener literarischer Hinweis auf Dostojewskis Großroman »Der Idiot«. Das klingt bildungsbeflissen, kompliziert ist es aber nicht. Michael Kleeberg hat einen ganz gegenwärtigen Roman geschrieben. Einer, der mitten in den Auseinandersetzungen unserer Zeit steht. Einer, der Position bezieht im sogenannten Kampf der Kulturen. Es geht um unser Verhältnis zum Orient, zum Islam. Das Buch ist eine Aufforderung zum offenen Dialog, dazu Gewissheiten fahren zu lassen. Sein Motto: Lasst uns Identitäten zertrümmern. Man kennt Michael Kleeberg als einen meisterlichen Autor des intensiven Erzählens. Ein Augenblick, eine Episode wird nach allen Regeln der Kunst entfaltet, seziert, durchleuchtet. Und das in einer Sprache, die an Marcel Proust geschult ist, einer der Säulenheiligen Kleebergs. Der neue Roman liest sich ganz anders. Er orientiert sich an orientalischen Erzähltraditionen. Diese Literatur ist extensiv, mündlich, ausschweifend. Der Erzähler ist nicht nur allwissend, sondern auch derjenige, der ausdrücklich bestimmt, wo es lang geht. Kleebergs Roman besteht aus 12 Einzelbüchern, die mal mehr oder weniger miteinander zu tun haben. Sie tragen Titel wie »Buch des Sängers«, »Buch der drei Lieben«, »Buch des Augenblicks«, »Buch des Idioten« und so weiter. Sie beschwören die Toten islamistischer Attentate, sie preisen den Libanon, träumen von den vergangenen paradiesischen Zeiten dort, beklagen den Niedergang, den Bürgerkrieg, erinnern an das Attentat auf den Präsidenten Hariri. Sie klagen die kunstfeindliche Theokratie des Iran an, ihren religiösen Fundamentalismus. Es gibt eine sehr gelungene eigenständige Verwechslungskomödie über einen arabischen Schriftsteller bei seinem ersten Hamburg-Besuch und theoretisch spekulative Überlegungen zur Entstehung des Opfers. Also ein praller, ein dichter, ein gebildeter, ein studierter Roman. Aber eben auch einer, der hemmungslos alles sagt. Das erzählerische Zentrum liegt ganz abseits. Es ist Mülheim bei Offenbach. Dort findet sich ein Freundeskreis. Bernhard, der Patriarch, seine Frau Ulla, der Sohn Ernst, Caroline und ihr libanesischer Mann Khalil, Mariam, die iranische Exilantin und Musikerin, ihr Sohn Navid und nicht zuletzt Hermann, der Philosoph der Familie. Sie alle bilden eine Art multikulturellen, utopischen Gesprächskreis. Die einzelnen Gespräche hängen lose zusammen, haben wechselnde Stimmführer. Es wird viel geredet im Buch. In der Gegenwart passiert kaum etwas. Die glücklichen oder schrecklichen Erfahrungen liegen weit zurück. Jetzt werden sie, noch einmal fast milde, in Erinnerung gerufen. Dabei ist Kleeberg wenig streng, manchmal nachlässig. Man erzählt sich, was man schon weiß, damit es eben auch der Leser weiß. Den geheimen Spannungsbogen bildet die unglücklich-glückliche Liebe zwischen Hermann und Mariam. Die Annäherung, die Apotheose, die Trennung, das Wiedersehen. Wie sie wieder zueinander finden, langsam, behutsam, tastend, das ist eine der schönsten Stellen in Klebergs Roman. Und warum? Weil wir ein einziges Mal ohne Gewissheit sind, weil nicht alles überdeutlich erzählt wird. Die Idee der Identitätszertrümmerung durch den Dialog, die Infragestellung der eigenen Position durch Rede und Gegenrede klingt theoretisch gut, findet aber nicht statt. Jeder erzählt seine Geschichte, präsentiert seine Meinung und das war's auch schon. Das gibt sich als Utopie aus, hat aber viel vom Stammtisch, an dem man sich wechselseitig bestätigt. Kurz, der Leser befindet sich in einer menschenfreundlichen Idylle, die sich von Katastrophengeschichten nährt. Eine friedliche Oase in einer weltpolitischen Wüstenlandschaft. Alle Weltprobleme sind präsent, werden nahezu enzyklopädisch aufgerufen, kommen aber in der märchenhaften Erzählgegenwart nie an. Das ist die Krux der Konstruktion. Die Gesprächsform narkotisiert den Inhalt. Natürlich wird von Fluchten erzählt, von Vertreibungen, von Leid, Beschädigungen, von Tragödien aus Syrien, von Aleppo. Aber sofort legt Mariam mit ihren schlimmsten Erlebnissen aus dem Iran nach, als gäbe es einen Passionswettbewerb, der schnurgerade zu den Auswanderungsgeschichten des 19. Jahrhunderts führt, zur Flucht einer jüdischen Familie vor den Nazis, zu einem Tunnelprojekt, um aus der DDR zu entfliehen. Als wäre alles Unglück einander gleich. Aber Literatur, das haben wir gelernt, ist genau das Gegenteil. Sie zeigt, dass jedes Unglück seine eigene individuelle Geschichte hat. Mit Johann Wolfgang von Goethe könnte man Michael Kleeberg charakterisieren als einen begabten Geist, der nach eigentlich orientalistischer Weise munter und kühn in seiner Welt umherblickt. Er erschafft die seltsamsten Bezüge, verknüpft das Unverträgliche jedoch dergestalt, dass ein geheimer ethischer Faden sich mitschlinge, wodurch das Ganze zu einer gewissen Einheit geleitet wird. Aber welchen geheimen ethischen Faden hat Michael Kleeberg gewirkt? Der ethische Faden, der untergründig die Einheit stiftet, ist ein altes, geschichtsträchtiges Projekt, die Rettung des Orients vor dem Islam. Darum wird der Libanon hervorgehoben als freies, nicht-islamisches Land, darum echte libanesische Männer von deutschen, Zitat, weichen und unschuldigen Kindmännern unterschieden, darum wird das Preislied auf den Dichter Hafiz gesungen, den schon Goethe im Gegensatz zu Mohammeds Religion gebracht hat. Sinnliche, trunkene Poesie auf der einen Seite, strenge Prophetie auf der anderen. Michael Kleeberg hat wirklich alles in sein Buch hineingepackt, aber nicht verbunden, nicht verknüpft. Der westöstliche Dialog ist misslungen.
Frank Hertweg über das Buch »Der Idiot des 21. Jahrhunderts« von Michael Kleeberg, veröffentlicht im Galliani Verlag.
Keine Ahnung, von gegenüber kommt das Leben. Als Tarnung färbst du dein Gesicht. Für alles kennst du Wörter, die beschreiben, was du siehst. Für alles andere fehlt das Repertoire. Verschollen ist die Art, mit der du
Verlangen nach Drachen hieß der 2009 veröffentlichte Debütroman der im österreichischen Bludenz geborenen Autorin Verena Rosbacher, der durch ein skurriles Figurenpanoptikum und viel handwerkliches Geschick beeindruckte. Ebenso wie ihr zweiter Roman Schwätzen und Schlachten, in dessen Zentrum ein Mordfall, drei wieder einmal sehr seltsame Männer und eine Szenebar in Rosbachers neuer Wahlheimat Prenzlauer Berg stehen. Mit ihrem dritten Roman Ich war Diener im Hause Hobbs scheint Rosbacher nun beweisen zu wollen, dass sie endgültig zur vordersten Riege der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehört. Das Buch wurde als literarisches Ereignis angekündigt. Unser Kritiker Gerhard Bartels hat sich vom Verlagsmarketing aber nicht beeindrucken lassen.
So ein Held hat der jüngeren deutschsprachigen Gegenwartsliteratur wirklich noch gefehlt. Ein Diener, der das von der Pike auf gelernt hat. Ein Butler mit Diplom. Der auch nichts dagegen hat, Robert zu heißen. Ganz im Gegenteil, obwohl sein richtiger Name Christian lautet. Denn diesen Vornamen Christian gibt es schon in der Zürcher Anwaltsfamilie, in der Kaufmann nun als Robert seine erste Stelle antritt. Kaum jemand könne sich eines gewissermaßen natürlichen voyeuristischen Interesse entziehen, wenn es um die Nennung seines Berufes geht, weiß dieser Butler, der Ich-Erzähler und Held von Verena Rosbachers dritten Roman »Ich war Diener im Hause Hobbs« ist. Tatsächlich geht es einem zu Beginn der Lektüre genau so. Man will das alles wissen, was diesem Mann gleich in jungen Jahren ausgerechnet zu dieser Berufswahl geführt hat. Wie weit dieses Berufsfeld sich erstreckt, was er da so treibt bei der Arbeit, was er womöglich für Geheimnisse und bourgeoise Kaputtheiten entdeckt. Und wohin überhaupt diese Geschichte führt, die damit beginnt, dass Robert den Hausherrn, den großen Anwalt und hochgeschätzten Juristen Jean-Pierre Hobbs, tot im Gartenhaus des Familienanwesens oben am Zürichberg entdeckt. Woraufhin er sich, da er das alles nicht kommen gesehen hat, mit den Worten geißelt: »Ich habe alles in allem meinem Beruf keine Ehre gemacht.« Doch, wirklich, das lässt sich gut und furios an, wie Verona Rosbacher hier in ihrem dritten Roman loslegt, was für ein Stoffteppich sie ausrollt. Nur nach und nach, umso mehr Stoff sie versammelt, umso mehr sie sich gerade mit der Vergangenheit ihres Heldens beschäftigt, desto lahmer und uninteressanter wird »Ich war Diener im Hause Hobbs«. Um Krischi, wie Christian Kaufmann in seiner Heimat kurz genannt wird, und seine Freunde Olli, Gösch und Isi geht es auf einmal in diesem Roman vermehrt. Die Freunde wachsen in Feldkirch im österreichischen Bundesland Vorarlberg auf, fühlen sich als etwas Besonderes und streben später entweder in die Welt, so wie Krischi und Gösch, oder bleiben wie Olli und Isi der heimatlichen Scholle verbunden. Parallel dazu schildert Robert immer wieder die Verhältnisse bei den Hobbs. Wie die Ehe so läuft, was die Kinder so machen, warum Jérôme, der Bruder von Jean-Pierre, ebenfalls mit im Haus lebt. Es versteht sich, dass ein Roman, der mit einem mysteriösen Todesfall beginnt, mit einem gewissen kriminalistischen Aufwand geschrieben werden muss. Dass darin Fäden überraschend verknüpft werden müssen, Fäden, denen man als Leser lange keine Bedeutung beimisst. So lose und unscheinbar liegen sie da herum. Nur fragt man sich irgendwann, wozu das Ganze? Wozu dieser Aufwand? Was will Verena Rosbacher eigentlich erzählen? Eine Coming-of-Age-Geschichte aus der österreichischen Provinz? Eine Geschichte überhaupt über diese Provinz, in die sich einmal gar James Joyce oder Conan Doyle verirrt haben? Die in Stefan Zweigs Die Welt von gestern Einlass fand, in der Jugendliche mit Hesses Steppenwolf oder Frischs Mein Name sei Gantenwein aufwachsen? Oder will sie eine Geschichte erzählen vom Aufstieg und Fall, vom Leben und den Macken einer Familie aus den oberen 10.000 von Zürich? Keine Frage, Rosbacher, die mit den Romanen Verlangen nach Drachen und Schwätzen und Schlachten ihr Talent schon unter Beweis gestellt hat, versteht ihr Handwerk. Sie lässt ihren Helden im Nachhinein die unselige Geschichte in einem Zimmer seiner Heimatstadt aufschreiben, so wie Weiland Sigi Jepsen seine Strafarbeit in Siegfried Lenz' großem Roman Deutschstunde. Damit gibt sie dem Ganzen einen schönen Rahmen. Elegant wechselt Rosbacher in schneller Folge und mitunter kurzen Kapiteln die Schauplätze. Versteht sie es, die Zeiten ineinander zu schieben. Und auch Christian Kaufmann macht als seltsam ehrgeizloser, eigenschaftsloser, gleichermaßen unsicherer wie ambivalenter Charakter einiges her. Er bekommt trotz seiner Ehrgeiz und Eigenschaftslosigkeit manche Tiefe. Aber spätestens als ein aufstrebender Autor aus Brooklyn, wie Rosbacher schreibt, nämlich der tatsächlich lebende US-Schriftsteller John Ray, zu einer für den Helden wichtigen Figur wird, fällt dieser Roman auseinander. Wird er unglaubwürdiger, wird er zu einer in diesem Fall überflüssigen metafiktionalen Spielerei, auch weil er so treffend porträtiert wird, dieser John Ray. John Ray, der einen österreichischen Familienzweig hat, seine Mutter ist Österreicherin, der vor 2 Jahren auch beim Ingeborg-Bachmann-Preislesen in Klagenfurt teilgenommen hatte, wird zum Liebhaber von Christian Kaufmann und zu einer Art Co-Detektiv. Er weiß meist schon mehr als sein Freund, gerade als dieser sich intensiv daran macht, dem Rätsel des Todes seines Dienstherrn auf die Spur zu kommen, insbesondere auch den vielfältigen Verbindungen seines Freundes Olli zur Hobbs-Familie. Eine Feldkircher Amateurfotografin spielt eine weitere entscheidende Rolle. Auf einem ihrer Fotos wird plötzlich alles sonnenklar. Allerdings nicht, warum das Leitmotiv dieses Romans lautet: Es war ein schlampiger Tag, dies ist eine einfache Geschichte. Die Geschichte, die Rosbacher erzählt, ist keine einfache, sondern eine komplizierte. Sie ist gewiss auch keine schlampige, aber ihr Unterhaltungspotenzial, ihre Unerhörtheit, ihre Dringlichkeit, all das hält sich doch sehr in Grenzen. Von einer unbedingten Bereicherung für die deutschsprachige Literatur kann deshalb nicht die Rede sein. Da täuscht selbst das originelle Berufsfeld des Heldens nicht drüber hinweg.
Gerrit Bartels über Verena Rosbachers Roman »Ich war Diener im Hause Hobbs« aus dem Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, in dem wir unter anderem 3 Romane von 3 Autorinnen vorgestellt haben, die mit ihren Werken auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stehen und die zeigen, wie stark und wie weiblich der diesjährige Bücherherbst sein wird. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen. Und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der neuen SWR 2 App. Die Musik kam heute von der Band International Music und ihrem neuen Album Die besten Jahre. Für die Technik dieser Sendung war Andreas Bernhard zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.